Und zwar wird jetzt Frau Werle, Magister Artium, über Sport in Vorsorge und Therapie referieren. Bitte sehr.
So, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle ganz gut. Wenn nicht, muss ich mich zwischendurch vielleicht ab und zu mal ein bisschen räuspern. Genau, heute Nachmittag starten wir mit dem Thema Sport und Krebs, das heißt Sport in Vorsorge und Therapie, und ich freue mich, Ihnen ein paar Worte darüber erzählen zu dürfen. Und ich wurde gebeten, so nach dem Essen, dass wir uns erstmal ein bisschen bewegen. Die Frau Stang hat den Wunsch geäußert, deswegen würde ich doch sagen, stehen Sie erstmal alle auf. Dann wieder ohne Mikrofon. Ich versuche dann ein bisschen lauter zu sprechen, okay? Okay, sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal auf der Stelle. Genau. So, jetzt machen wir das so. Wenn ich einmal klatsche, dann so schnell wie möglich auf das rechte Bein stehen und versuchen, auf einem Bein stehen zu bleiben, okay? Wenn ich zweimal klatsche, jetzt ist das linke Bein. Achtung! Wir bleiben ein bisschen stehen. Die Zehenspitzen dürfen ein bisschen helfen von dem anderen Bein. Und es geht weiter. Ich habe es noch ein bisschen schwieriger mit meinen Schuhen. Mit dabei war. Wir hatten eine kleine Koordinationsübung gemacht mit den Händen. Ich würde sagen, das probieren wir einfach nochmal. Vielleicht hat jemand zu Hause geübt in dem Jahr. Und zwar ist es so, dass wir eine Hand nach vorne strecken, die rechte, und die Hand, die vorne ist, ist immer geöffnet. Die andere Hand legen wir auf die Brust mit einer Faust. Ja? Und dann wechseln wir, das heißt, die rechte Hand geht auf die Brust, Faust und die linke streckt. Genau. So, das ist ein bisschen schneller. Genau. Achtung, aufpassen. Auf der Brust ist eine Faust. Ja. Okay, kurz ausschütteln. Jetzt machen wir es andersrum. Vorne ist die Faust, auf der Brust ist offen. Achtung, los geht's. Oh, sehen Sie, ich mache es auch schon falsch.
Koordination.
Es wirkt immer sehr einfach, aber ich freue mich immer wieder, wenn es bei anderen auch nicht klappt und nicht nur bei mir. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Theorie. Genau, zunächst möchte ich ganz gern das Wort Sport überhaupt erklären, oder wir wollen es gemeinsam definieren sozusagen. Wenn ich Sie fragen würde, was ist Sport überhaupt, haben bestimmt einige von Ihnen, wie andere auch, erstmal den Gedanken an Leistung, ein richtig anstrengendes Hobby. Muss aber gar nicht unbedingt sein. Sport ist auch noch viel, viel mehr. Gerade wenn wir jetzt an Bewegung denken oder körperliche Aktivität, wird anders definiert als Sport und wirkt manchmal nicht ganz so anstrengend wie Sport oder hört sich nicht ganz so anstrengend an. Wenn wir uns mal die Definition angucken, Sport, wie ich gerade schon gesagt habe, ist historisch-kulturell definiert, eher mit dem Begriff Leistung, Wettkampf ganz häufig, aber auch Spaß. Die Bewegungstherapie auf der anderen Seite, da geht es eher darum, dass wir den Sport nutzen als Therapie und ist dann ganz häufig ärztlich indiziert und verordnet. Es wird von Fachleuten durchgeführt mit den Patienten, auch geplant und dosiert natürlich. Und teilweise oder meistens auch mit dem Arzt kontrolliert und kann allein durchgeführt werden oder in Gruppen. Das ist jetzt nichts Neues, aber wenn man das nochmal so sieht, sieht man einfach auch nochmal die Unterschiede. Ganz, ganz häufig wird der Begriff körperliche Aktivität genutzt. Körperliche Aktivität, klar, hat auch irgendwie mehr oder weniger mit Sport zu tun, aber da geht es doch um viel mehr, nämlich jede einzelne Bewegung, die durch die Muskulatur durchgeführt wird und quasi den Grundumsatz, den wir haben, wenn wir einfach nur liegen und nichts tun, erhöht. Das heißt, die kleine Übung hier, was wir gerade gemacht haben, gehört auch schon zur körperlichen Aktivität. Oder einfach, wenn ich jetzt von hier aus ans andere Ende der Musikhalle laufe, wäre das auch schon die körperliche Aktivität und zählt mehr oder weniger auch zu dem Bereich Sport. Genau, und in der Forschung ist die körperliche Aktivität meistens das, was genutzt wird, gerade bei großen epidemiologischen Studien. Und wenn wir uns mal den Zusammenhang von körperlicher Aktivität und Gesundheitsrisiko angucken, sehen wir, dass gerade die kardiovaskuläre Erkrankungen sehr stark von körperlicher Aktivität profitieren. Sie sehen hier die Risikoreduktion, die durch Sport erreicht werden können. Und wie gesagt, die kardiovaskulären Erkrankungen sind schon sehr stark erforscht und gibt schon sehr viele Hinweise dafür. Gerade im Bereich Krebs ist es so in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Genau, wenn wir da mal genauer reingucken, sehen wir hier auch hier wieder die Risikoreduktion durch körperliche Aktivität. Das sehen wir beim Darmkrebs, dass wir beim Kolonkarzinom ein überzeugend verringertes Risiko haben von 20-30%. Auch Brustkrebs haben wir ein verringertes Risiko. Da steht dann immer noch das Wörtchen vermutlich oder wahrscheinlich. Dann ist die Evidenz einfach noch nicht ganz so stark wie jetzt beispielsweise bei Darmkrebs beim Kolonkarzinom. Auch der Pankreaskrebs wurde schon erforscht und eben nicht ganz so häufig wie jetzt die anderen Krebsarten. Hier haben wir aber ein vermutliches verringertes Risiko von 20-30%. Deswegen nur vermutlich verringert, weil es eben bisher nur 30 Beobachtungsstudien gibt und die Ergebnisse eher so uneinheitlich sind. Also da ist nicht immer genau das gleiche Ergebnis rausgekommen. Viele von Ihnen fragen sich jetzt bestimmt, okay, ich soll mich körperlich bewegen, ich soll irgendwas tun, aber was mache ich denn, was soll ich denn tun, wie viel soll ich denn tun? Reicht es, wenn ich einmal in der Woche beispielsweise ganz banal die Skigymnastik gehe oder muss ich da noch viel, viel mehr machen? Oder reicht es vielleicht sogar, wenn ich einfach einen aktiveren Lebensstil habe? Da gibt es verschiedene Gesellschaften, die solche Empfehlungen aussprechen. Die amerikanische Gesellschaft der Sportmedizin beispielsweise sagt, man sollte mindestens eine halbe Stunde an 5 Tagen der Woche sich sportlich betätigen. Und zwar in einem moderaten bis anstrengenden Niveau. Das kann natürlich ganz, ganz viel sein. Das kann einfaches Spazierengehen mit einem flotten Tempo sein. Es kann aber eben auch das Krafttraining sein oder eben eine Gymnastikgruppe. Das sind sehr, sehr offen gehalten. Gucken wir die Weltgesundheitsorganisation an, was die so für Empfehlungen ausgibt. Da wird es nämlich schon ein bisschen spezifischer. Täglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ganz typisches Beispiel für die körperliche Aktivität. Da geht es nicht nur um den Sport, sondern um die körperliche Aktivität. Aktivitäten wie Treppensteigen in den Alltag integrieren. Also nicht immer mit dem Lift fahren, sondern eben ruhig auch mal die Stufen nehmen. Aber eben auch wirklich sportliche Betätigungen wie Sport, Gymnastik oder Schwimmen. Und eben die Dinge wie Wandern, Fahrradfahren, aber eben auch die Gartenarbeiten zählen zur körperlichen Aktivität. Die NCI macht es nochmal ein bisschen genauer, spricht von moderater körperlicher Aktivität für mindestens 30 Minuten an 5 oder mehr Tagen pro Woche oder eben die intensive körperliche Aktivität mit ein paar weniger Einheiten. Und zwar in Klammer steht da immer 3-6 Metz. Das ist eine Einheit dafür, wie anstrengend irgendeine körperliche Aktivität ist. Also ich sage mal, 3 Metz wäre jetzt beispielsweise ein ganz leichtes Walking, Nordic Walking. Und 6 wäre dann schon eher, wenn ich wirklich joggen gehe. Das ist für Sie dann einfach nochmal so zur Einteilung, dass Sie das einschätzen können, was damit was das bedeutet, diese Metz. Genau. Genau, so viel zur Prävention, also wir wissen, es hilft definitiv was und wenn es nur fürs gute Gefühl ist. Weil gerade bei den Studien, die noch nicht wirklich eine überzeugende Lage zeigen, ist es trotzdem so, dass es gerade psychisch sehr, sehr viel hilft. Körperliche Aktivität während der Therapie. großes, großes Fragezeichen, weil es in ganz vielen Köpfen immer noch ein No-Go ist. Also viele Ärzte auch sprechen immer noch ein Verbot aus, also lieber Ruhe, Schonung, erstmal erholen und dann kann man immer noch mal gucken, was man macht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man etwas tut. Warum? Durch die Therapie und auch aufgrund des Tumors selbst erleiden die Patienten Erschöpfung, Nebenwirkungen wie Fatigue, aber auch andere Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen führen eben zur Ruhe und Schonung. Zusätzlich die Indikation vom Arzt, dass er sagt, lieber nicht. Das natürlich führt dann zu einem Bewegungsmangel. Dadurch kriegen wir einen physischen und psychischen Leistungsfähigkeit, einen Verlust davon. Und wenn es einem nicht wirklich gut geht, dann ist es ganz häufig so, dass man natürlich immer noch mehr Immobilität und Unsicherheit ins Leben mit reinbringt. Dadurch kommt es natürlich zu negativen Konsequenzen vom Bewegungsmangel. Das heißt, wir haben einen Kraftverlust, das Treppensteigen geht nicht mehr so leicht, ein leichter Spaziergang ist immer schwieriger. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Chronifizierung des Problems und eben diesen Teufelkreis irgendwie unterbrechen. Das heißt, irgendeiner Position dieses Teufelskreis wäre es eben gut, dort dagegen anzukämpfen und ein bisschen was tun, einfach selbst auch etwas dagegen zu tun. Das ist auch ganz egal, selbst wenn man dann schon einen Verlust von der psychischen oder physischen Leistungsfähigkeit hat, ist es immer noch nicht zu spät, damit anzufangen. Also ganz wichtig, irgendwo in diesem Kreis mit anzufangen. Gucken wir eine Studie an, beziehungsweise eine Grafik, die von Professor Halle aus München zusammengestellt wurde. Die Grafik basiert auf Daten von Meyerhardt 2006 und 2008. Und da sieht man das Überleben nach der Diagnose und nach der Therapie eines Kolonkarzinoms. Auf der linken Seite sehen Sie die kolorektale tumorspezifische Mortalität und auf der rechten Seite die Gesamtmortalität. Und man sieht unten, ob die Patienten ihre körperliche Aktivität nach der Diagnose und nach der Therapie, entweder ob sie mehr gemacht haben, also eine Zunahme der körperlichen Aktivität, ob sie daran gar nichts geändert haben oder ob sie einfach weniger gemacht haben, also eine Abnahme der körperlichen Aktivität. Und man sieht, dass die Zunahme, der Balken, der ist viel, viel kleiner und auf der linken Seite die Skala bei 1, also über 1, ist das Risiko erhöht, früher an diesem Krebsleiden zu versterben. Wenn der Balken unter 1 ist, ist das Risiko verringert. Und man sieht, wenn ich meine körperliche Aktivität verstärke, also mehr mache, Zunahme, ist dieser Balken kleiner. Und zwar ungefähr bei 0,5. Das heißt, es hat sich um die Hälfte verringert, das Risiko daran zu sterben. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, man sieht ganz deutlich, dass wenn ich meine körperliche Aktivität also wenn da eine Zunahme passiert, dass das Risiko dann verringert wird. Was haben wir denn für Effekte durch körperliche Aktivität? Wir haben es gerade schon angesprochen, ganz wichtig ist die Reduktion des Kraftverlustes. Also wir versuchen, die Muskulatur aufrechtzuerhalten und die Kraft aufrechtzuerhalten. Dadurch wirken wir auch gegen eine Kachexie entgegen. Wir vermindern den Verlust der Ausdauerleistungsfähigkeit, genau das, was ich Ihnen gesagt habe, dass das Treppensteigen, aber auch längere Spaziergänge nicht mehr möglich sind. Und wir versuchen eine Reduktion von Nebenwirkungen, das heißt Übelkeit, Erbrechen, Schmerz und so weiter. Ziel ist es immer die Verbesserung bzw. der Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit. Es gibt aber auch noch ganz andere Effekte, und zwar nicht nur körperlich, sondern eben psychisch und psychosozial. Das ist zum einen die Senkung von Depression und Angst, Steigerung des Selbstvertrauens und die Reduktion des Fatigue-Syndroms. Bei diesen Effekten geht es eher darum, dass man eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, aktiv ist und etwas zum Gelingen der Therapie beisteuert. Eben dieses Selbstvertrauen, das man eventuell durch diesen Sport wieder oder diese körperliche Aktivität oder Bewegungstherapie erreichen kann. Hier nochmal zusammengefasst, also der Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Reduzierung der Nebenwirkungen und die psychischen und psychosozialen Wohlbefinden, die Stärkung dieses Wohlbefindens wollen wir erreichen. Und unser oberstes Ziel ist immer die Lebensqualität. Egal inwieweit die Erkrankung fortgeschritten ist oder in welcher Phase man sich befindet, man versucht eben mit diesen Supportivmaßnahmen die Lebensqualität zu steigern. Unten sehen Sie so ein paar Eindrücke, ich möchte es nicht unkommentiert lassen, von unserer Arbeit in der Uniklinik in Freiburg, wo wir eben mit Krebspatienten arbeiten. Und wenn man gerade mal das mittlere Bild ansieht mit dem Herrn auf dem Fahrrad, das ist gerade während einer Stammzelltransplantation, erstrahlt von einem Ohr zum anderen. Genau, also einfach hier nochmal so ein paar Eindrücke. Genau, wann darf ich denn keinen Sport treiben? Wann sollte ich aufpassen und eventuell darauf verzichten? Das ist dann, wenn stabilitätsgefährdende Osteolysen oder die Frakturgefährdung da ist. Es kommt dann auch wieder darauf an, irgendwas kann man meistens machen, aber trotzdem so als Kontraindikation zunächst einmal. Dann akute Blutung, Blutungszeichen, dann mit einhergehend natürlich die Thrombopenie, wenn die Thrombozyten unter 10.000 liegen, wenn der Hb unter 8 ist, ist falsch, das Zeichen muss anders sein. Dann ist es auch so, dass man die Bewegungstherapie erstmal aussetzt und versucht, erstmal nichts zu tun, beziehungsweise weniger zu tun. Und wenn man was macht, dann eher in Betreuung. Das ist wichtig, denn gerade wenn dann der Schwindel auftritt oder jemandem übel wird. Die unkontrollierte Hypertonie sind Dinge wie Fieber natürlich, wenn starke Schmerzen vorhanden sind. Ist auch schwierig, da muss man auch gucken, was man dann tut. Genau. Und ganz wichtig, an Tagen bei Gabe von Cardio- oder nephrotoxischen Chemotherapeutika, dass man da dann nicht irgendwelche Wirkungen, was jetzt das Herz betrifft, eventuell noch verstärkt. Und bei Narben muss man natürlich die Wundheilung beachten. Genau. Ich möchte jetzt noch auf so zwei ganz, ganz wichtige Nebenwirkungen eingehen. Das ist zum einen das Fatigue-Syndrom, das kennen Sie wahrscheinlich fast alle. Es ist so, dass 70-100% aller Krebspatienten von Fatigue berichten. Wenn man mal überlegt, 70-100%, klar, sind fast alle. Trotzdem wird häufig nicht so viel dagegen gemacht. Wie kann man das beschreiben? Fatigue ist ein Gefühl von außergewöhnlicher körperlicher, psychischer und geistiger Erschöpfung. Und man hat so keine Energie mehr, der Antrieb fehlt, Interesse ganz, ganz häufig, Konzentrationsschwierigkeiten und eben das Gedächtnis, das lässt auch häufig nach. Und das Wichtige dabei ist, dass Schlaf und Erholung nur wenig oder sogar gar keine Verbesserung bringt. Das heißt, das Eigentliche, was man, wenn man müde ist, schläft man erstmal oder Erholung. Aber das Besondere an dem Fatigue-Syndrom ist eben, dass Schlafen und Erholung nichts hilft. Deswegen ist es natürlich wichtig, man probiert irgendwie was anderes und vielleicht kommt sogar gerade von der anderen Seite und bewegt sich anstatt Erholung. Was ist noch mit dem Fatigue-Syndrom zu sagen? Und zwar ist es multikausal, das heißt, es hat ganz, ganz viele Ursachen kann es haben. Es kann vom Blutbild her rühren, es kann vom Tumor selber kommen, es kann von der psychischen Belastung durch die Krankheit herrühren. Und ganz wichtig ist auch die Individualität. Also nicht bei jedem Patient läuft das Fatigue-Syndrom gleich. Und wie gesagt, ist auch nicht bei jedem, auch wenn es bei fast jedem Patienten. Wenn wir nochmal hier diesen Teufelskreis angucken, und oben haben wir die Ruhe und Schonung mit drin, eben vielleicht müssen wir einfach versuchen, dann von einer anderen Richtung kommen und eben diese körperliche Aktivität nutzen als Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis und aus diesem Fatigue-Syndrom rauszukommen. Genau. Eine ganz andere Nebenwirkung, aber auch sehr, sehr wichtig, ist die chemotherapie-induzierte Polyneuropathie. Langes Wort. Um was handelt es sich da? Und zwar ist es eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Das heißt, alle Nerven, die sich irgendwo zwischen Gehirn und oder außerhalb von Gehirn und Knochenmark befinden, die sind beeinträchtigt. Das ist ganz häufig so, dass man dann ein Missempfinden hat, Es fängt meistens in den Fingern an oder in den Füßen. Oder auch Schmerzen sind ganz häufig vorhanden. Und eben dieses Missempfinden. Und wenn wir uns mal angucken, unter Monotherapie, also wenn man eine Gabe von einem bestimmten Therapeutikum gekriegt hat, sind es 3-7%, die darunter leiden. Kommt es zu einer Kombinationstherapie, das heißt viel, viel mehr verschiedene Wirkstoffe und vor allen Dingen auch eine höhere Summendosis, geht es dann bis auf 38%. Es wird dann ganz häufig auch abgetan als, das hat eine Nebenwirkung, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es häufig gar nicht mehr weggeht. Viele Leute haben dann wirklich noch lange darunter zu leiden und deswegen ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Sporttherapie geht. Genau unten sieht man einfach nochmal so einen Nervenstrang und an welchen Stellen da überall diese Texane, also dieses Therapeutikum wirken kann. Wenn wir jetzt so den Gedanken, Hintergrund, warum denn Sporttherapie in so einem Fall, haben wir zum einen die Nebenwirkung der Therapie, also der Chemotherapie, zum anderen aber die Grunderkrankung, die so eine PNP oder CIPN auslösen kann. Was macht es dann mit mir, wenn ich so eine PNP habe? Zum einen herrschen motorische Störungen vor, das heißt, ich habe Gangunsicherheiten, eben wegen diesen Sensibilitätsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, sensorische Störungen auf der rechten Seite, also ist auch Taubheitsgefühl, erhöhtes Schmerzempfinden, also es ist sehr unangenehm. Und wenn es natürlich irgendwas unangenehm ist und mich im Alltag beeinträchtigt, dann leidet natürlich die Lebensqualität. Und um da wieder ein bisschen entgegenzuwirken, macht es Sinn, sich körperlich zu bewegen, bestimmte Trainingsinterventionen, bestimmte Übungen zu machen. Und wir in Freiburg, wir hatten jetzt eine kleine Studie laufen letztes Jahr, möchte ich Ihnen ganz kurz berichten. Und zwar hatten wir 20 Leute eingeschlossen, 20 Patienten mit einer Polyneuropathie. In diese Studie hatten wir die eingeschlossen und eine Hälfte hat trainiert, die andere Hälfte hat nichts gemacht. Also ganz normal den Alltag so vollbracht, wie sie es vorher auch gemacht haben. Und vorher und nachher wurden dann Messungen gemacht. Das heißt, wir haben untersucht, wie ist die Nervenleitgeschwindigkeit, wie ist die Lebensqualität und wie wirkt sich das Ganze auf das Gleichgewicht aus. Weil ganz viele Patienten berichten eben gerade die Gangunsicherheiten, das Gleichgewicht neben den Schmerzen sind mit das, was sie im Alltag beeinträchtigt. Also gerade wenn jetzt über Kopfsteinpflaster laufen oder kleine Treppenstufen, die dann einfach nicht mehr so gespürt werden, wenn das verbessert werden würde, das wäre toll. Daraufhin haben wir dann eben dieses Training entwickelt, beziehungsweise diese Trainingszusammenstellung, wo es hauptsächlich auch um das Gleichgewichtstraining ging. Das heißt, ganz, ganz bisschen was hatten wir gerade schon gemacht mit dem Klatschen und sie mussten dann auf einem Bein stehen. Das und noch viel mehrere Sachen, dann auf unebenen Dingen laufen, stehen. Man wurde abgelenkt beim Stehen, so wie es im Alltag eben auch geht. So hatten wir das gemacht, das Training. Zusätzlich gab es ein Krafttraining für den Oberkörper und ein Ausdauertraining. Aber das Hauptgewicht, das lag eben auf dem Gleichgewichtstraining. Und das sind Ergebnisse, die sind noch nicht veröffentlicht, also ganz banal, mal ganz einfach eine Grafik zeige ich Ihnen mal. Und zwar geht es darum, wieder ein bisschen komplizierte Grafik, um die Gleichgewichtsfähigkeit. Sie sehen, die blauen Punkte, das sind diese Krebspatienten, die trainiert haben, die wir gemessen haben, die eine PNP haben, die Krebspatienten, die eine PNP entwickelt haben. In grün sehen wir die gesunde Kontrollgruppe, also Probanden, die keine Krankheit haben und gesund sind und eben auch diese PNP nicht haben. Und man sieht, dass die blauen Punkte sich in beiden, links und rechts, nach oben, dass sie nach oben wandern. Das heißt, die Gleichgewichtsfähigkeit, die wird schlechter, weil sie mehr schwanken. Ja? Und man sieht, dass unten steht Augen auf und Augen zu und immer bei Augen zu ist dieser Unterschied zwischen Krebspatienten und gesunder Kontrollgruppe viel, viel größer. Macht auch Sinn, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie spüren gar nichts mehr an Ihren Füßen und müssen dann auch noch die Augen zumachen, dann haben Sie weniger Sensoren, die Ihnen sagen, wo bin ich denn jetzt hier im Raum? Und deswegen sehen wir hier ganz schön, dass eben das Gleichgewicht wirklich auch verschlechtert ist bei PNP-Patienten. Nichts Überraschendes, aber trotzdem schön, wenn das mal so dargestellt wird. Neben dem Gleichgewichtstraining sind natürlich andere Sportarten zu empfehlen, wie ich auch schon angesprochen habe. Zum einen die Ausdauersportarten wie Radfahren, Nordic Walking, Schwimmen, alles die sanften Ausdauersportarten. Dann Krafttraining. Es kann an Geräten stattfinden, aber auch mit kleinen Geräten und mit eigenem Körpergewicht. Dann, wie schon angesprochen, die Sensomotorik, also das Gleichgewichtstraining mit den Koordinationsübungen, aber auch die Mobilisation und Flexibilitätsübungen sind ganz, 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 ganz wichtig. Gerade beim Mittagessen hatten wir es noch davon, dass auch ein Relaxationstraining ganz, ganz wichtig ist. Für viele, die auch Schmerzen haben oder die einfach auch unter der Belastung der Diagnose oder der Therapie, wie auch immer, leiden. Wird jetzt von uns jetzt nicht so durchgeführt, wird eher von den Physiotherapeuten abgehandelt, aber trotzdem möchte ich das hier ergänzen, weil es doch auch ein wichtiges Thema ist. Okay, viel auf dieser Folie, ich lese sie mal vor. Und zwar, was ist denn wichtig, nochmal zusammengefasst? Also es gibt keine Standardtrainingsempfehlungen, es muss immer individuell angepasst werden, weil jeder Patient ist anders. Die Intensität ist abhängig von der Krankheitsphase, aber auch von den Möglichkeiten der Patienten. Also ist neben der Tumorkrankheit vielleicht auch noch ein Hüftgelenkdefekt oder gab es erst gerade ein neues Knie oder so, dann ist es natürlich schon schwierig, die gleichen Übungen machen wie jemand, der keine Einschränkungen hat. An Gegebenheiten anpassen, also jeder Tag ist anders, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten, den Sporttherapeuten, Physiotherapeuten und den Onkologen, Sportmediziner, dass einfach eine gute Zusammenarbeit da ist, dass jeder weiß, von was für einem Patienten sprechen wir denn, wie geht es ihm denn und so weiter. Und die sporttherapeutische Betreuung ist auch ganz wichtig, vor allen Dingen während der Akutphase. Als Fazit, in der Prävention haben wir gesehen, hat ein aktiver Lebensstil, also viel körperliche Aktivität, einen protektiven Effekt, senkt das Risiko an Krebs zu erkranken, das wissen wir aus vielen Studien. Und während und nach der Therapie ist der Effekt von körperlicher Aktivität auf unterschiedlichen Ebenen nachweisbar, körperlich, psychisch, aber eben auch auf sozialer Ebene. Und als wichtigstes Fazit ist es wie immer, körperliche Aktivität ist in jeder Phase der Erkrankung unter Beachtung der Kontraindikation zu empfehlen. Also egal, in welcher Phase ich mich befinde, kann ich irgendwas tun, auch wenn es nur ganz, ganz wenig ist. Und genau, wann ich anfange damit, ist eigentlich auch, so früher, desto besser, aber man kann eigentlich immer anfangen. Okay, das war's schon. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Werle. Wir kommen jetzt gleich zu den Fragen, bitte.
Ja. Wie sieht denn die Kostenerstattung im ambulanten Bereich aus während einer onkologischen Therapie?
Ist nicht so einfach, da haben Sie recht. Es ist auch schon schwierig, also ich selbst bin ja an der Uniklinik in Freiburg, selbst da ist es schwierig, die Sporttherapie zu integrieren, ganz schwierig sogar, weil es eben im Moment noch nicht so nachgewiesen ist, beziehungsweise noch nicht so weit fortgeschritten ist die Forschung, dass man sagen kann, okay, es ist schon in irgendwelchen Rahmenvereinbarungen mit drin. Im ambulanten Setting ist es auch nicht so einfach. Was ein ganz gutes Mittel ist, sind die Reha-Rezepte, die man auch stellen kann als Arzt zum Reha-Sport. Es wird in vielen, ich weiß nicht, wie es im Raum Ludwigsburg aussieht, in vielen Sportvereinen angeboten, ein Reha-Sport, wo dann einmal pro Woche spezifisch auf eine Krebserkrankung eben diesen Sport durchgeführt wird. Das ist ein ganz gutes Mittel. Wir machen die Erfahrung, dass wir haben selbst auch einen Sportraum, der auch über Rezepte läuft und da wird es dann über KG-Gerät abgerechnet. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber Nee. Genau. Ja, je nachdem, was natürlich ist, wenn es jetzt ein Gruppentraining ist, dann bin ich jetzt nicht ganz so, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Genau.
Wie lange empfehlen Sie eine Pause zwischen der Cardio- oder nephrotoxischen Chemotherapie und dann dem Sport?
24 Stunden. Genau. Also das ist so das, was jetzt so ausgesprochen wurde. Je nachdem, was es natürlich eben für ein Chemotherapeutikum ist, aber so 24 Stunden, um auf der sicheren Seite zu sein.
Weitere Fragen? Scheint nicht zu sein. Dann darf ich mich noch mal recht herzlich bedanken, Frau Werle. Vielen Dank. Vielen Dank und...